Digital einfach machen.
Digital einfach machen.
Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unserer zweiten Staffel von Digital einfach machen im neuen Jahr. Heute seit langer Zeit mal wieder ungeplant und spontan oder wie man so schön sagt, aus aktuellem Anlass. Es ist Montag, was haben wir heute eigentlich? Den 28. Januar und wir erleben gerade nicht mehr und nicht weniger als ein Erdbeben in der KI-Welt. Die letzten Tage waren wirklich super aufregend, super spannend. Das chinesische Unternehmen DeepSeek hat mit seiner gleichnamigen KI die ganze Branche in Aufruhr versetzt. Und nicht nur die Branche, sondern auch die Börsen, die nämlich die letzten Tage auf Talfahrt gegangen sind. Zumindest was die KI-Schwergewichte angeht. Tja, erleben wir gerade vielleicht den nächsten iPhone-Moment oder, um im KI-Umfeld zu bleiben, den nächsten ChatGPT-Moment? Was steckt eigentlich hinter DeepSeek? Und könnte das auch ein Thema für die digitale Sparkassenwelt sein? Darüber wollen wir heute reden in unserem heutigen Blitzlicht. Wir, das bin ich, Frank Weigand, gerade eigentlich gut beschäftigt, die digitale Agenda 4 an den Start zu bekommen. Und das ist Olli Lauer, unser Digitallaborchef. Ausnahmsweise mal nicht in der Mission für die europäischen digitalen Identitäten unterwegs. Hallo Olli, schön, dass ich dich heute zu greifen bekommen habe. Meine Projektleiter Marius und Matthias, die normalerweise bei uns in CISPA die KI-Themen verantworten, waren leider nicht verfügbar. Magst du mal sagen, ob du auch eine Affinität zu KI-Themen hast?
Ja, auf jeden Fall. Und auch deswegen schon, weil wir sozusagen Nachbarteams sind und du in der digitalen Agenda das Thema KI natürlich begleitest. Aber auch ich höre sehr gerne Podcasts über das Thema und bin natürlich auch an den technologischen Entwicklungen interessiert. Vor allem jetzt, inwieweit KI automatisieren und die Digitalisierung beschleunigen kann.
Also definitiv, du bist ja unser Tech-Experte im DSGV. Kannst du mal erklären, was DeepSeek eigentlich ist?
Ja, ich würde sagen, ich bin einer der Tech-Experten und vielleicht der Älteste, aber nicht der Tech-Experte. Aber vielen Dank für die Blumen. Also was ist DeepSeek? Und die einen würden sagen, das ist jetzt ein Produkt, eine App oder eine Lösung. Ich würde vielleicht eine Ebene weiter nach oben gehen und würde sagen, DeepSeek ist ein Moment. Ein Moment, auf den schon viele gewartet haben im KI-Umfeld und auf den wir heute ja auch etwas näher eingehen. Und dieser Moment ist dieser DeepSeek-Moment, der natürlich auch, wir kommen auch dazu, die Börsen beeinflusst hat, der ist verbunden mit einer entsprechenden Applikation eines chinesischen Unternehmens, das sich auf die Entwicklung von KI-Modellen spezialisiert hat. Mhm. Ihr aktuelles Modell DeepSeek R1 hat nicht nur in der KI-Community für Aufsehen gesorgt. Es handelt sich wie ChatGPT oder Gemini um ein sogenanntes Large Scale Language Model, das in der Lage ist, menschenähnliche Texte zu generieren, zu übersetzen und vieles mehr. Also eigentlich alles das, was wir kennen, was anders ist, das werden wir heute bestimmt besprechen.
Na klar, soweit so gut. Aber ich meine, du hast gerade gesagt, DeepSeek ist ein Large Language Model. Was macht denn DeepSeek so besonders?
Also das ist eine ziemlich gute Frage und ich muss ein bisschen ausholen. Also was es besonders macht, ist, DeepSeek ist entstanden aus einem Mangel. Ja, dieser Mangel ist oft ein extrem, extrem interessanter Impuls für Innovation. Weil aus dem Mangel heraus sind die Leute in der Regel viel kreativer. Ich muss das vielleicht auch nochmal in Geld ausdrücken. Wenn du halt nur ein gewisses Budget hast oder du hast eine gewisse Ressourcen, dann wirst du erfinderisch. Ja, und dieses Erfinderische ist also DeepSeek gelungen. Denn DeepSeek als chinesisches Unternehmen unterliegt halt entsprechenden Embargos, sodass halt das Unternehmen nicht wie andere amerikanische KI-Entwickler die besten und die neuesten Chip von Nvidia bekommen haben, sondern sie mussten sich mit Mittelmaß begnügen. Ja, mit Mittelmaß, was halt nicht so schnell und so ausreichend rechnet. Und aus dieser Not heraus ist genau diese extrem kreative Idee geboren worden, die wir heute besprechen. Also, während die meisten Unternehmen, und jetzt gehe ich ein bisschen in die Details, während die meisten Unternehmen auf Supervised Learning setzen, verwendet DeepSeek Reinforcement Learning. Ja, das bedeutet, dass das Modell nicht auf große Datensätze trainiert wird, so im Sinne einer Einbahnstraße, sondern durch Interaktion mit seiner Umgebung lernt und sich selbst verbessert. Und dieser Ansatz führt vor allem zu effizienteren und leistungsfähigeren Modellen, weil es nämlich auf etwas aufbaut, also wirklich dieser Kreislauf. Und dieses Supervised Learning, das ist auch nochmal insofern interessant, dieses Supervised bezieht auch das Learning aus anderen Modellen. Das heißt, das ist sozusagen ein Stapelmodell. Das lernt über andere große KI-Modelle, die zum Beispiel in Amerika entstanden sind, und nimmt sich sozusagen damit eine Abkürzung.
Okay, ehrlich gesagt, das hört sich für mich relativ kompliziert an. Kannst du das eventuell auch so erklären, dass es eben nicht nur KI-Spezialisten oder Techies verstehen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch eine Weile gebraucht, um es wirklich zu verstehen. Supervised Learning, ja, das ist eigentlich relativ leicht erklärbar. Du nimmst das Kind, das Baby als Beispiel. Für mich gerade extrem interessantes Beispiel, weil ich Opa geworden bin und mein Enkel ist ein Jahr alt und ist, wenn ich nicht gerade in Berlin abhänge, ist das für mich das Allertollste, ihn einfach zu beobachten. Wie so ein Einjähriger lernt und wie ein Mensch lernt. Und das ist im Grunde eigentlich beobachtet man eine KI, ja, und der Unterschied wäre jetzt, bei meinem Enkel, Supervised Learning wäre, wenn ich ihm genau sagen würde, wie er laufen lernt. Ne? Ich sage mal, du musst aufstehen, wie auch immer, und wenn du hinfällst, tut es weh, und da ist die Wand, und wenn du dagegen läufst, das ist Supervised. Ich gebe ihm halt wirklich alles vor im Sinne von kleinen Kommandos. Reinforcement Learning ist eigentlich das, was dem Menschen viel näher ist. Es lernt einfach aus den Ergebnissen. Also er fängt an loszulaufen. Ich sag gar nichts. Ich beobachte ihn einfach nur. Er stößt gegen die Wand und es tut weh. Ja, und dann stößt er nochmal gegen die Wand und es tut weh. Und er sagt, okay, ein drittes Mal will ich das nicht, weil der Impuls einfach so negativ war. Ich kriege also das Ergebnis zurückgespielt, anstatt dass der Opa mir sagt, hey, da ist die Wand und die tut weh. Und er würde niemals lernen, dass es weh tut, sondern einfach nicht gegen die Wand läuft. Und dieses Reinforcement Learning ist halt insofern effizienter, weil ich nicht die ganze Welt vorher in einem Modell erklären muss, sondern ich lasse es einfach loslaufen, das Kind. Und es lernt über die Jahre selber mit der Umwelt umzugehen.
Ja, aber ich hoffe nicht nur durch Strafe oder durch Schmerz, oder? Also
durch Impulse. Ja, die können negativer Natur sein, die können positiver Natur sein. Das ist halt das. Und vielleicht nochmal, sorry, dass ich unterbreche. Und dieses Reinforcement Learning, ja, und da gehen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf ein, das baut auch darauf auf, was andere schon gelernt haben. Also es ist jetzt nicht nur so, dass dieses chinesische Modell komplett alleine lernt, sondern es hat einfach gesagt, hör mal zu, da gibt es Open-Source-Modelle in Amerika, die sind schon schön trainiert, die haben praktisch die ganze Welt schon bei und die frage ich einfach. Ja, also ich hole mir meine Impulse, mein Reinforcement einfach aus diesen anderen Modellen und damit setzt halt dieses chinesische Modell auch auf, was Amerika an der Stelle drum erarbeitet hat, ja.
Okay, also das hört sich ja ziemlich effektiv an. Und wenn ich jetzt richtig verstanden habe, und fairerweise muss ich sagen, ich habe auch ein bisschen nachgelesen heute, ne, du hast es auch schon gesagt, du brauchst keine riesen Datensätze zum Training, sondern du lernst eben durch Interaktion und Feedback, also positives und negatives Feedback. Aber wenn ich weniger Daten brauche, heißt das doch wahrscheinlich auch, dass die Kosten zum Trainieren viel niedriger sind, weil, ne, das ist ja eines der Hauptthemen, ne, die Kosten und der Stromverbrauch, der halt heute benötigt wird zum Trainieren von Modellen. Wie ist denn das dann bei DeepSeek?
Ja, also das wird gerade, ich meine, wir beide haben das ja jetzt auch als Vorbereitung auf unseren Podcast die letzten 24 Stunden sehr intensiv verfolgt. Da gibt es unterschiedliche Sichten. Aber was jetzt die eigentlichen Summen angeht, ne, also einige sagen, das Modell hätte nur 6 Millionen Euro gekostet.
Habe ich zumindest gelesen, ja.
Ich habe es auch so gelesen. Das wird natürlich von anderer Seite hinterfragt. Fakt ist, dass alle Welt im Grunde akzeptiert, dass das ein sehr effizientes Modell ist, dass es die weniger leistungsfähigen Chips braucht, dass es weniger Speicher braucht, dass es weniger Strom braucht, dass es weniger CPU braucht. All das wird zu geringeren Kosten, deutlich geringeren Kosten führen. Ob das nun 6, 10 oder 20 Millionen sind. Ich meine, die Börsen haben ja auch diese Frage auf, wie teuer ist es, relativ klar beantwortet, zumindest gestern.
Ja gut, man sieht es ja auch zumindest in der Preisliste, ne, wenn man mal die API-Calls vergleicht, also die Kosten, die DeepSeek aufruft, ne, für die Tokens, ne, 1 Million ist, glaube ich, immer die Größe. Und das Topmodell, eben R1, vergleicht mit dem von OpenAI, dem GPT-4o, dann zumindest ist das das, was man sehen kann und liest, kostet das R1-Modell nur 5,6% von dem, was OpenAI aufruft. Das ist schon ein Hammer, ne? Wenn du dir vorstellst, keine Ahnung, Faktor 20 günstiger. Das dürfte dann schon auch Auswirkungen haben und vielleicht auch das Thema Kosten allgemein nochmal auf eine ganz neue Ebene heben.
Ja, also was ich faszinierend finde, also das ist ja eine Fraktion, oder eine Fraction, wie der Amerikaner, Engländer sagen würde, des originellen Preises. Und da sieht man mal, wie gefährlich oder wie früh wir eigentlich noch in der eigentlichen KI-Entwicklung sind. Wenn also mit wenigen Mitteln Ja, und das scheint ja so zu sein, die die Chinesen praktisch Milliardeninvestitionen obsolet machen. Du musst ja überlegen, diese ganzen Modelle, die wir heute nutzen, ChatGPT oder die bei Facebook, die entsprechenden Modelle, die haben Milliarden gekostet, um sie zu trainieren. Ja, und jeder hat gedacht, die Firmen sind jetzt so viel wert aufgrund ihrer Modelle, weil sie so viel Geld investiert haben. Und dann kommt jemand und über Nacht macht das für 5%. Das heißt, wenn die Chinesen das für 5% machen, oder lass es 10 oder 15, 20 sein, heißt das im Umkehrschluss, dass all das, was die anderen Firmen gerade besitzen, sei es Gemini, sei es ChatGPT, sei es irgendwas mit Meta, eigentlich gar nicht so viel wert sind, wie wir die ganze Zeit glauben. Also das heißt, das ist vor allem eine Marktfrage. Was passiert da eigentlich? Und das ist eigentlich das Hochinteressante, was viele Experten auch schon so erwartet haben. Das ist jetzt nichts, mich wundert, dass die Börse so reagiert, dass eigentlich nicht wie bei anderen Firmen. Also jemand hat das iPhone erfunden und da muss das ist wirklich schwer angreifbar. Oder andere Produkte. Hier kommt jemand und greift etwas an und alles, was vorher passiert ist, ist mehr oder weniger in Frage gestellt. Das ist schon hochinteressant. Also alleine, das ist eine Aussage des Preises. Und dann überleg mal, wenn etwas nur 5% kostet und dementsprechend weniger Energie verbraucht und leichter zugänglich ist, was das für die grundsätzliche Neuorientierung und Innovationskraft in diesem Markt bedeutet, das ist schon erheblich, ja.
Definitiv, vielleicht auch bei uns, bei den Sparkassen. Aber sag mal, 5%, man könnte ja auf die Idee kommen, naja gut, das R1-Modell ist halt auch nur 5% so gut wie das von OpenAI. Wie sieht es denn da aus? Es gibt ja eine ganze Reihe von Benchmarks, wo die Modelle um die Wette laufen und da ist DeepSeek ja auch dabei. Hast du da eine Info, wie gut oder wie schlecht die sind? Also außerhalb des Selbsterlebens, ne? Wir haben ja, wie gesagt, jetzt die letzten Tage ein bisschen damit rumgespielt, aber gibt es wirklich auch belastbare Benchmarks?
Ja, eine DeepSeek ist ja Open Source, wissen wir. Ja, aber ja, es ist
da
natürlich
kommen wir
für uns
zu. Das ist nicht relevant, na, also, ja.
Okay, ja, DeepSeek hat in verschiedenen Benchmarks hervorragende Ergebnisse erzielt. Also es übertrifft in einigen Bereichen sogar die Modelle von OpenAI und Google. Und zum Beispiel hat DeepSeek in bestimmten Sprachverständnisaufgaben besser abgeschnitten als GPT. Das sind zwar frühe Ergebnisse, ne? Also das ist tatsächlich, man muss überlegen, über welchen Zeitraum wir reden. Ich weiß gar nicht, wann haben die das Modell veröffentlicht? Also wirklich, doch, das ist doch keine
freie Tage, ja? Ja, tatsächlich am 20. Januar, ne? Was war noch am 20. Januar? Weißt du das zufälligerweise?
Nee, leider nicht. Was haben
da ist der neue amerikanische Präsident eingeführt worden. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja, haben die Chinesen das Momentum auf jeden Fall genutzt.
Ja, sozusagen die Antwort auf diese 500 Milliarden Investment-Ankündigung im Bereich KI.
Kann man so sehen.
Trump verkündet 500 Milliarden und die Chinesen beantworten das mit einem 5-Millionen-Modell. Das ist schon, da kann man, also das ist schon, da kann man ein Buch drüber schreiben. Das ist schon wirklich fast anekdotisch. Aber es ist passiert, ja.
Ja, also definitiv. Naja, aber wenn man das jetzt mal nimmt, ganz neuer, radikaler Ansatz, Bruchteil der Kosten, tatsächlich auch gute Qualität. Also ich finde das Reasoning schon ziemlich beeindruckend. Ne? Anders als bei den anderen Modellen kannst du ja DeepSeek dabei zuschauen, wie es Schlüsse zieht. Der erklärt ja genau, wie er auf bestimmte Antworten kommt. Also kann ich jedem nur raten, mal auszuprobieren im Netz, wenn es mal wieder funktioniert. Heute war es ein bisschen schwierig. Aber wenn man alles zusammennimmt, dann kann man sich ja nicht wundern oder muss man sich nicht wundern, dass bei den KI-Platzhirschen doch schon sowas wie Panik zu herrschen scheint. Also zumindest, wenn man jetzt mal den Medien glauben mag. Ich hatte tatsächlich auch gehofft, dass wir mit unserem Podcast vor der Berichterstattung des Spiegels draußen sind. Aber ich muss leider feststellen, vor 2 Stunden hat der Spiegel auch einen Artikel zu DeepSeek eröffnet. Und die Börsen haben ja gestern schon reagiert. Also wenn man Nvidia-Aktien hatte oder andere, dann hat man wahrscheinlich heute nicht so gute Laune. Wie steht's denn da bei dir? Was machen deine Nvidia-Aktien?
Das mag jetzt inszeniert wirken, aber ich habe tatsächlich Put-Options auf Nvidia. Das ist wirklich so. Ich habe mich gestern tatsächlich wirklich gefreut über den Markt. Ich habe auch Put-Options auf Tesla. Ja, tatsächlich, spiele ich schon so ein bisschen rum. Aber ganz wichtig, das ist ja kein Beratungspodcast und das, was wir tun, ist auch keine Empfehlung nachzumachen. Jeder muss sich selbst entscheiden, wie er an den Börsen agiert. Aber du hast mir die Frage gestellt, und wir hatten vorher nicht drüber gesprochen. Ich habe tatsächlich gegen Nvidia gewettet. Ich weiß ja gar nicht, ob die Wette aufgeht. Ne? Wir haben jetzt mal gerade einen Tag oder 2 Tage. Heute geht's für Nvidia wieder rauf. Aber ich glaube tatsächlich daran, an den Menschen, der immer versucht zu vereinfachen, Abkürzungen zu finden. Und vor allem glaube ich an den Menschen, der aus Mangel heraus sehr innovativ ist. Und deswegen hatte ich schon erwartet, dass diese super Spezialchips irgendwann auf Software treffen, die nicht mehr diese super Chips brauchen. Und das andere ist, ich glaube immer noch daran, dass andere Chipfirmen, wie zum Beispiel Intel oder auch AMD, tatsächlich oder auch deutsche Chips, ja, wie Infineon oder europäische, eher gesagt, dass die aufholen. Also das ist tatsächlich eine Wette, die ich eingehe im Markt. Ne? Mit Intel habe ich jetzt in den letzten Tagen nicht so Glück gehabt. Aber das ist ja auch kein Börsenpodcast. Aber wenn du mich schon mal die Frage stellst, dann freue ich mich ja auch darauf, mal antworten zu können.
Und wie siehst du die Perspektive? Du hast ja gerade gesagt, du bist jetzt nicht bullisch, was Nvidia angeht. Was ist der Grund dafür? Ich meine, schnelle Grafikkarten, das ist ja irgendwie so das Rückgrat bisher gewesen der KI-Entwicklung. Die wird es wohl hoffentlich auch weitergeben.
Ja, klar. Aber du musst mal überlegen, Nvidia ist deswegen nicht pleite und auch keine schlechte Firma. Ne? Aber du musst ja mal gucken, wie Nvidia bewertet ist. Das ist eine Wahnsinnsbewertung. Ne? Also Nvidia wird immer noch eine super Firma sein, erfolgreich. Aber lass uns das mal trennen in zwei Teile. Also die KI-Industrie ist ja nicht Hardware-Industrie nur. Ne? KI-Industrie ist natürlich Hardware-Industrie. Und ich glaube, da wird der sogenannte Effekt nachhaltiger sein. Das heißt, wenn ich KI mit einfachen Chips, billigeren Chips machen kann, dann ist das ja auch was Gutes, weil wir weniger Strom verbrauchen, mehr KI machen können. Das wird Nvidia eher treffen und ich weiß auch noch nicht, wie sie da so eine Antwort drauf haben. Weil sie sind ja ein Spezialhersteller, der sehr, würde ich mal sagen, fast schon monopolartig den Markt bedient hat. Jetzt gibt es aber die andere KI-Industrie, die sogenannten Modellentwickler. Ja, sei es nun ChatGPT, sei es nun Meta, sei es nun auch die französischen Firmen hier in Europa. Ich glaube, dass die das eher davon profitieren werden. Die werden sagen, okay, die Idee, wie das jetzt hier die Chinesen vorgemacht haben, die ist ja gar nicht so verkehrt. Die werden im Zweifelsfall wie ChatGPT ihr Geld abschreiben müssen in die eigenen Modellentwicklungen. Aber, und das ist ja auch das Gehen der Amerikaner. Die werden sehr schnell darauf reagieren und sich neu aufstellen. Und ich kann mir schon vorstellen, Google sagt, okay, da gibt's jetzt hier eine neue Architektur, neue Prinzipien. Lasst uns das nehmen. Und da ja praktisch das Modell hier auch Open Source ist, ich weiß, wir kommen noch drauf, ist diese Möglichkeit auch gegeben. Also ich würde, long story short, für spezielle KI-Hardware bin ich mehr skeptisch als jetzt für die gesamte Software- und Modell-KI-Industrie.
Ja. Du hast gerade das Stichwort nochmal gesagt, Open Source. Was bedeutet das in dem Zusammenhang?
Ja, also mein Verständnis ist, wir müssen auch trennen. Also wenn ihr euch jetzt hier diese App runterladet und die ist ja hier irgendwie auf Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, zum Beispiel im Apple Store, dann benutzt ihr natürlich eine chinesische Lösung. Ja, das ist jetzt Software, die da irgendwo in China läuft. Die
läuft in der Cloud, ne? Genau, in China.
Genau, ja.
Die Daten gehen auch dahin, die ich da eingebe.
Die Daten gehen dahin und ich bin mir sicher, dass das Modell auch trainiert ist im Sinne von die richtigen chinesischen Antworten. Das muss man immer sehr vorsichtig betrachten. Wenn man diese App jetzt benutzt, also wir als Retail-Nutzer sollten jetzt nicht so unbedingt blind auf diese neue Anwendung springen, weil das sind halt teilweise, und das ist ja auch schon bewiesen, chinesische Antworten. Ne? Mhm. Und China ist jetzt nicht unbedingt bekannt für lupenreine Demokratie. Aber nichtsdestotrotz, das Modell als solches, Open Source, das kannst du jetzt nehmen, ja, und installierst es auf deinem Rechner oder wie auch immer. Und nutzt einfach die Architektur, die Software, losgelöst von den Daten und wie auch immer die Chinesen das dann trainiert haben. Ich glaube, da werden wir noch einiges sehen. Und ich habe schon einige Announcements gehört, also ist ja auch immer der jungen Zeit entsprechend einzuordnen oder die vergangen ist einzuordnen. Einige Firmen haben schon gedacht, ja, dann nehmen wir das Modell doch einfach, ja.
Na klar, ich meine, Open Source, du kannst ja reingucken, du siehst ja, was für Antworten kommen, ne? Du kannst es ja nachvollziehen, das ist ja der große Vorteil und du kannst es vor allem auch weiterentwickeln. Was die Chinesen in der Cloud-Lösung machen, ist ja nicht gleichbedeutend mit dem, was du vielleicht mit so einem Modell machen würdest. Und Fun Fact, ich habe mir das Modell heute auch runtergezogen, also natürlich nicht das große mit den, ich weiß gar nicht, wie viel Billionen, Milliarden Parametern, aber es gibt halt kleinere Modelle, die laufen durchaus auch auf marktübliche Hardware. Ich habe ja hier ein MacBook stehen, habe mir das Modell runtergezogen. Das war eine Sache von 10 Minuten und 6 Kommandos im Terminal und dann lief das. Und zwar lief es so, dass ich das in einem Frontend laufen lassen konnte. Also das war schon und ist sehr beeindruckend. Also die 6 Schritte würden wir mal in die Shownotes verlinken. Also wer mal ein paar Minuten Zeit hat und Lust darauf hat, mal selber was auszuprobieren, kann ich nur empfehlen. Aber was ja spannend ist, auch das große Modell, ne, also genau das Modell, was auch in der Cloud ist, ne, steht zur Verfügung, weil Open Source. Kann installiert werden, kann genutzt werden, kann sich angeschaut werden. Brauchst du ein bisschen mehr Hardware? Das ist nichts, was du zu Hause haben dürftest. Aber für so jemanden wie ein Rechenzentrum, ich denke da vielleicht mal an das Rechenzentrum der Sparkassen, wäre das aus meiner Sicht schon vielleicht nicht uninteressant, sich das mal anzuschauen. Wie siehst du denn das? Ne? Sollte so eine FI sich das mal angucken?
Also parkt die Frage mal gerade. Ich muss das hier für einen eigenen Werbeblock nutzen. Also man sieht hier der Leiter der digitalen Agenda und entsprechend im DSGV im Verband in Berlin fängt halt selber an, hier mit Software rumzuspielen und rumzuprogrammieren. Also solltet ihr Spaß haben an so einem Job, ja, und Interesse auch hier in Berlin zu arbeiten, und euch die Hände schmutzig zu machen. Viele denken ja immer, hey, Verband und DSGV und ganz langweilig. Nee, wir suchen euch. Wir suchen interessierte Leute, die wirklich Programmierkonsole öffnen, aufmachen und mit Technologien rumspielen. Also sowohl in der digitalen Agenda als auch im Digitallabor haben wir Jobs für Sie und ihn. Also Werbepause zu Ende.
Ich schneide das mal nicht raus. Das war auch nicht abgesprochen.
Ich hoffe, ich durfte das, aber das muss man ja durchaus mal sagen. Du bist jetzt das lebende Beispiel, dass du nicht nur PowerPoint baust, sondern Software. Ja, ich bin ein totaler Freund von Open Source. Also Fakt ist, ich hätte dir jetzt eine Frage gestellt. Hast du denn in deinen Antworten, als du das dann auf deinem Rechner hast laufen lassen, gemerkt, dass es aus China kommt? Oder
nein,
wie war so die Qualität der Antwort?
Nein, die Qualität war wirklich überraschend gut. Das letzte Mal habe ich das vor einem halben Jahr gemacht, ich glaube mit Llama, ne, mit einem Modell von Meta. Und da kamen dann wirklich abstruse Antworten raus. Also das Modell konnte auch wirklich nicht besonders gut Deutsch sprechen. Und ich habe erst das ganz Kleine installiert. Ne, das war so ein Mischmasch, das hat auf Englisch gut funktioniert, aber eben nicht auf Deutsch. Dann habe ich ein größeres, ich glaube irgendwie 4 Gigabyte oder so installiert. Und dann kamen vernünftige Antworten raus. Bis dahin, dass man mir den aktuellen amerikanischen Präsidenten genannt hat. Also das Modell war jetzt nicht 2 oder 3 Jahre alt, sondern es hat wirklich auf aktuellen Daten aufgesetzt. Das fand ich schon beeindruckend. Und bin jetzt nicht so tief eingestiegen, dass ich so kritische Fragen Richtung der chinesischen Historie gestellt habe. Kann man sich ja machen. Aber das Schöne ist ja, man kann das auch machen. Und die Dinge, die mich interessiert haben, die sind da super rausgeflutscht. Was natürlich fehlt, ist so ein bisschen das Einbeziehen von aktuellen Websuchen. Das geht halt aktuell meines Wissens nur in der Cloud-Lösung, wie auch. Aber alle anderen Sachen, also die Zeit, die ich heute investiert habe, das war schon ziemlich gut. Und wenn wir sehen, also wir machen es ja auf einem anderen Level gar nicht mal anders, zum Beispiel mit dem SKI-Piloten bei der FI. Der setzt auf andere Modelle auf, aber die sind ja auch on-premise. Und jetzt komme ich nochmal zurück zur Frage, wie siehst du denn das? Ist das ein Thema, könnte das ein Thema sein für ein Rechenzentrum oder sagt man, nee, ist aus China auf keinen Fall?
Ach, ich hatte gehofft, dass du dich nicht erinnerst an die Frage, aber und hatte durch meine Werbepause da entsprechend abzulenken. Nein, also was ich ganz ehrlich sage, natürlich, also wenn du On-Premise-Modelle betreibst, ja, und es gibt ja gute Gründe, dass die FI das so entschieden hat, dann musst du natürlich die ganze Zeit den Markt beobachten. Ja, und wenn da halt jetzt ein Modell rauskommt, was offensichtlich oder vermeintlich so effizient ist und dem Sparer, und dafür sind wir alle aktiv, für den deutschen Sparer oder die deutschen Sparer, dann muss sich die FI das angucken und sagen, hör mal zu, damit kann ich praktisch unsere On-Premise-Modelle, unsere SK-Pilot, kann ich um Faktor X günstiger machen. Das ist einfach eine sehr, sehr offensichtliche Frage und die Antwort ist noch viel offensichtlicher, ja.
Genau, okay. Also wir sind gespannt, wo wir das alles noch wiederfinden als Thema. Und tatsächlich, das will man ja nicht verheimlichen, verhehlen, haben wir auch schon selber drüber gesprochen. Na, wir reden halt immer noch von einem chinesischen Unternehmen. Und ob die jetzt auf Dauer aus selbstlosen Gründen handeln, Open Source hin oder her, das sei mal dahingestellt. Also welche Bedenken würdest du denn da sehen, die man da haben kann?
Ja, also die ganze politische Situation, ne? Ich meine, aber also das eine ist, was steckt in dem Modell drin, was wir vielleicht nicht direkt erkennen. Ne? Also nicht mal die Daten, sondern sind da irgendwelche Algorithmen drin und so weiter. Das ist Open Source, das kann man sich angucken. Ja, das ist vielleicht das Risiko, dass die Software aus dem Land kommt, dem wir so vielleicht nicht vertrauen wie den USA. Das andere ist, es ist Open Source. Das heißt, die Frage ist, wie lange stehen die dahinter und betreiben diese Open Source? Wir haben ja schon ganz, ganz viele Open Source Projekte gesehen. Dann hat man die irgendwie eingebaut in sein Produkt und plötzlich sagt der Open Source Entwickler, Echi Bechi, ich warte das Ding nicht weiter, weil ich keine Lust mehr habe oder whatever. Das ist natürlich auch ein Risiko, was nicht unerheblich ist, wenn du jetzt ganz massiv auf so ein Open Source Modell baust, dessen Land oder dessen Firma ja unter einer ganz anderen, würde ich mal sagen, Aufsicht steht, als jetzt vielleicht irgendein Meta in Amerika. Ne? Mhm. Wohl wissend, dass in Amerika natürlich die Zeiten gerade auch etwas anders geworden sind. Ne? Also ist die Frage. Ich finde es ganz gut, also ganz ehrlich gesagt, bei all den Risiken, die ich jetzt genannt habe, ich finde es gut, dass tatsächlich Druck entsteht. Ja? Mhm. Druck auch von einem anderen Kontinent. Also wir als Europäer, die ja jetzt ja praktisch de facto eigentlich nichts zu verlieren haben, weil wir spielen ja eigentlich keine Rolle, was KI angeht. Ja, also ja, aber wir profitieren insofern davon, dass es tatsächlich wohl vermeintlich Gegenmodelle gibt zur amerikanischen Übermacht. Ja, das kann uns im Zweifelsfall nur helfen. Es kann uns ja auch zeigen, wow, guck mal, wir haben immer gedacht, wir wären total, die Amerikaner hätten schon gewonnen und wir können nichts mehr machen. Aber die Chinesen zeigen ja, hey, da ist eine Opportunität. Also KI ist noch so jung, man sollte nicht am Anfang aufgeben, sondern im Sinne von, hey, algorithmische Analyse, anderen Modellen, nicht nur in Hardware denken, in Chips, also Software. Also ich glaube, das hat uns China, so schlimm der Markt das gefunden hat, hat uns eigentlich eher für Europa die Hoffnung gegeben, dass der Zug nicht abgefahren ist.
Mhm. Okay, das ist ein interessanter Gedankengang. Ja, ich glaube, wir kommen so langsam mal zum Ende. Ne? Wir wollten, glaube ich, 20 Minuten machen. Jetzt sind wir schon fast bei einer halben Stunde. Aber ich würde natürlich gerne noch von dir hören, was glaubst du denn, wo geht die Reise hin? Ne? Also wenn du in deine Glaskugel schaust, was können wir denn die nächsten Monate vielleicht von DeepSeek oder anderen noch erwarten?
Das ist tatsächlich, Glaskugel ist schwierig. Also ich glaube, auf der Metaebene ist Fakt, wir sind tatsächlich noch ganz am Anfang. Ne? Und wenn Leute halt erzählen, irgendwas ist super teuer, verbraucht viel Strom und so weiter und so fort, und wir aufgrund dieser Aussagen irgendwas entscheiden, dann sind diese Entscheidungen noch zu früh. Das heißt, der Markt ist wirklich volatil und ich glaube, wir werden da noch wirklich sehr viele Optimierungen sehen, wie in der Chipindustrie, als die ersten Chips rauskamen. Ne? Die sind ja jedes Jahr, haben die verdoppelt und so. Da stehen wir ganz am Anfang. Also das ist sehr interessant. Ich gehe davon aus, dass wir schnelle Updates sehen werden. Ja, also das heißt nicht nur von der Company aus China selber, sondern dass andere diese Software benutzen werden. Und benutzen heißt dann auch, dass wir wahrscheinlich mehr branchenspezifische Anwendungen sehen werden. Ne? Das heißt, plötzlich können sich vielleicht Firmen KI leisten, sowieso wie eine FI on-premise, können sich vielleicht das jetzt auch andere leisten, weil sie halt jetzt nicht 10.000 Nvidia-Chips für 1,5 Milliarden kaufen müssen. Das wird mit Sicherheit, ich sag ja, diese Kosten, diese Effizienzsteigerung führt meines Erachtens wirklich, also zur Innovation. Das ist total interessant. Aus Mangel heraus entsteht Innovation. Diese Innovation ist so disruptive, dass sie wiederum weitere Innovationen fördert und so entsteht einfach ein Kreislauf. Und bei diesem Kreislauf, da stehen wir am Anfang, ja. Natürlich wird das die regulatorische Diskussion nochmal verstärken, weil jetzt haben wir nicht nur irgendwie die sehr dominanten amerikanischen Modelle, wo wir ja immer mehr hören, dass die Regulatorik da de facto aufgegeben worden ist. Die USA hat ja, der Präsident Trump hat ja entschieden, KI geht ohne Regulierung, ja, mit seinem Dekret, was er da unterschrieben hat. Jetzt kommen die Chinesen, wo wir gar nicht wissen, gibt es überhaupt eine Regulierung. Als Europa ist das wirklich, wird es nicht einfacher. Aber auf der anderen Seite, ich sehe das eher positiv. Es hat uns aufgezeigt, dass wir noch in Europa etwas erreichen können. Es ist eine Alternative, es ist wirklich ein Aufruf, ein Weckaufruf, es führt zu neuem Optimismus. Ich schätze auch, dass es zu ganz neuen Geschäftsmodellen führt. Natürlich muss die Regulatorik irgendwie Schritt halten, aber da sind wir beiden ja Profis drin, ne? Europäische Regulierung, das machen wir jeden Tag. Auch wenn jetzt der ein oder andere Nvidia-Aktienbesitzer oder Intel-Chip-Besitzer, whoever, ein bisschen traurig ist, ich bin es eher nicht, ich sehe das als Wecksignal.
Ah, okay, das ist doch mal ein positives und wie man dich kennt auch optimistisches Wort. Ne? In dem Fall auch vielleicht sogar ein wirklich gelungenes Schlusswort für den heutigen Podcast. Olli, Es war mir wie immer ein Fest, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, wir finden noch ganz viele andere Themen dieses Jahr. Da ist einiges in der Pipeline. Dinge, die uns hoffentlich als Sparkassen auch weiterbringen. Und ich bin ehrlich gesagt sehr neugierig, was die nächsten Monate so bringen und was wir so gemeinsam mit den Sparkassen, mit unseren Verbundpartnern wuppen können. Deswegen vielen Dank an dich.
Ja, vielen Dank. Dem schließe ich mich an. Und an uns beiden sieht man ja, dass man selbst im hohen Alter immer noch hungrig und neugierig und auf der Suche nach the next big thing sein kann. Vielen Dank, Frank.
Ja, gerne. Und glücklicherweise, man sieht es nicht, man kann es höchstens hören, ne? Bis heute im Podcast. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt uns treu.
Digital einfach machen.
Digital einfach machen.
Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.